Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Liebes Publikum, macht euch bereit für einen super interessanten Talk heute. Wir bekommen mal wieder ein Update über Festkörperbatterien und lernen auch viel Neues über das Leichtmetall Lithium. Ja, und wenn ihr das auch so irre spannend findet wie wir, dann drückt doch gerne mal auf Abonnieren und folgt diesem Kanal. Wir sprechen heute mit den Gründern von Scallium, ehemals Lima, und zwar einem Elektrodenhersteller für Festkörperbatterien. Hallo Gerrit Bockay und Jonas Gorsch. Grüß euch.
Hi, grüß dich.
Hi Patrick, grüß dich.
Gerrit, du bist Doktorand am Lehrstuhl PEM der RWTH Aachen und bist vor allem als Betreiber der Seite battery-news.de bekannt und als Macher des sogenannten Batterieatlas. Das haben wir hier im Podcast auch immer mal wieder vorgestellt. Vielen Dank für deine Arbeit in den letzten Jahren. Und Jonas, auch du warst schon mal in diesem Podcast. Da ging es mal um ein Paper. Damals hast du den Vergleich zwischen der BYD Blade Batterie und Teslas 4680er Rundzelle vorgestellt. Und auch du bist Doktorand am PEM-Lehrstuhl der RWTH Aachen. Ja, ihr beiden, ihr habt jetzt gegründet, und zwar ein Startup namens Scallium. Und als Unternehmenszweck, Gerrit, da gebt ihr an, Skalierung einer Lithium-Metall-Herstellung zur Entwicklung von Hochleistungsbatterien. Das musst du jetzt mal erklären.
Wir wollen eben Lithium-Metall-Anoden herstellen und diese dann verwenden für Hochleistungsbatterien. Das heißt, wenn man sich jetzt den Markt anschaut, gibt es einen großen Bedarf in der Entwicklung und alle haben diese Gemeinsamkeiten, dass sie eben Lithiumfolie oder Lithiumchips brauchen. Dann gibt es ja diese große Abhängigkeit von dem chinesischen Markt. Das heißt, einerseits ist das Graphit schon mit Exporten reduziert, aber auch eben die Fertigungstechnologie. Das heißt, hier sehen wir einfach die Möglichkeit, uns dort ja frühzeitig zu etablieren und eben eine technologische Vorreiterschaft zu haben. Wenn wir jetzt von Hochleistungsbatterien sprechen, ist unser klares Ziel, eben Energiedichten über 500 Wattstunden pro Kilogramm oder 900 Wattstunden pro Liter zu erzielen. Und das machen wir eben, indem wir unsere Anoden herstellen in einem kontinuierlichen Verfahren. Jetzt gerade ist unsere Anlage in einem Laborzustand, die wir jetzt gerade darüber hinaus skalieren. Das heißt, wenn wir uns jetzt die Bahngeschwindigkeiten anschauen, sind wir so bei circa 1 Meter pro Minute und die Beschichtungsbreite, die wir aktuell verwenden, sind wir jetzt gerade auf der Größe, dass es für Coinzellen relevant wird. Das heißt, die erfahrenen Zuhörer werden jetzt wissen, alles klar, die können mindestens ungefähr 16 bis 18 Millimeter. Wir sind jetzt gerade bei ca. 25, die wir auf unserer Anlage herstellen können und machen jetzt zeitnah die nächsten Schritte über 50 Millimeter dann auf die größeren Breiten. Und das sind eben die Punkte, die wir mit der Entwicklung unserer Anlage machen wollen. Das, was wir im Exist-Forschungstransfer erzielen möchten, um eben genau diese Skalierung vom Lithium-Metall zu machen, um die Entwicklung für Hochleistungsbatterien auch nicht nur selber zu befähigen, sondern natürlich auch in gewisser Weise in-house noch mit zu begleiten.
Also Kern ist tatsächlich die Herstellung von Lithium-Metall für Festkörperbatterien an der Anodenseite, an der Elektrodenseite. Ihr beschränkt euch jetzt erstmal auf die Herstellung der Elektroden und nicht von ganzen Zellen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Zellen wollen wir jetzt an der Stelle erstmal nicht aufmachen. Also es ist einfach ein riesiges Thema. Viele haben sich super weit diversifiziert, wollten dann auch irgendwie Natrium machen. Aber was wir machen wollen, ist wirklich nur diese Elektrode, aber uns da eben ja zu einem Technologieführer zu entwickeln und hier halt auch eine kundenspezifische Lösung anzubieten, die dann eben angewendet werden kann und unsere Technologie so weit weiterzuentwickeln, dass man diese dann auch ja so weit spezifiziert, um auch für andere Anwender ja bereit zu sein. Und wenn wir das so weit schaffen, dass wir in die Massenproduktion einsteigen können, für diese Folie sind wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit und haben, glaube ich, ein cooles Projekt hier in Deutschland.
Ihr habt jetzt eine Beschichtungsanlage zur Herstellung von Lithium-Metall dort gebaut in Aachen. Da geht es jetzt darum, die zu skalieren und sozusagen maßgeschneiderte Elektroden dann für irgendwelche Batteriehersteller anzubieten, richtig?
Genau. Also wir haben jetzt gerade eine Anlage aufgebaut bei uns. Wir haben die Technologie im Labor validiert und das, was wir jetzt gerade machen, ist eben Bahngeschwindigkeit erhöhen, Breite erhöhen, Schichtdicke anpassen, Qualität optimieren. Und dafür nutzen wir eben auch die Infrastruktur von unserem Lehrstuhl. Das ist eben auch das Besondere durch diesen Forschungstransfer, den wir jetzt haben.
Jonas, ohne jetzt total ausufern zu fragen. Wir haben in diesem Podcast schon dutzende Male über Lithium, Lithiumpreise, aber auch den Abbau von Lithium in zum Beispiel der Atacama-Wüste gesprochen. Unsere Podcast-Hörer, die kennen jetzt wahrscheinlich diese Ausgangsmetalle Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid. Kannst du das nochmal zusammenfassen? Wie kommen denn diese Ausgangsstoffe jetzt eigentlich heutzutage in die herkömmlichen Batterien.
Diese Ausgangsstoffe sind letztendlich die Lithiumquelle, aber tatsächlich für das Kathodenmaterial. Das heißt, aus Lithiumhydroxid werden typischerweise nickelhaltige Mischmetalloxide sowie NMC hergestellt. Und aus Lithiumcarbonat kann man vor allem LFP oder auch LCO herstellen. Das heißt, aktuell sind die von dir angesprochenen Materialien quasi die Lithiumquellen für die CAM-Produktion. Und dann kommt das Lithium zum Großteil, auch teilweise über das Elektrolyt, eigentlich über die Kathode in die herkömmlichen Lithium-Ionen-Batteriezellen.
Und ihr geht jetzt aber einen anderen Weg. Ihr redet ja über Lithium-Metall und das wiederum landet bei einigen Festkörperbatterien an der Anode. Kannst du da nochmal den Unterschied klar machen?
An der Anode ist ja aktuell Graphit. Und wenn man das jetzt wegnimmt, dann würde man eine sogenannte Anode-Free-Anode haben oder Batteriezelle. Und unser Ansatz ist es aber eben nicht, gar kein Lithium an die Anode zu bringen, sondern sehr dünne Schichten, weil die Forschung quasi gezeigt hat, dass solche dünnschichtigen Anoden bessere Eigenschaften, was die Funktionalität angeht. Das heißt, häufig auch auf den Roadmap sieht man, dass die Hersteller erstmal zu Lithium-Anoden gehen, bevor sie diesen Anode-Free-Ansatz verfolgen, wo auch die Frage ist, ob das jemals für höhere Laderaten und höhere Zyklenlebensdauer funktioniert.
Warum heißt das eigentlich anodenfrei? Ich komme da immer noch nicht so ganz klar mit diesem Begriff. Warum würde man sagen, das ist anodenfrei, wenn de facto dort eine Lithium-Metall-Folie existiert als Anode?
Da muss man nochmal differenzieren. Also das sind zwei verschiedene Ansätze. Anodenfrei heißt tatsächlich, man bringt nur eine Kupferfolie als Anode in die Batteriezelle. Und dann ist das Know-how darin, vor allem dann da eine Grenzschicht aufzubringen. Und das Zweite ist dann wirklich eine Lithium-Metall-Anode. Also eine echte Lithium-Metall-Anode bringt dann eben auf dem Kupfer oder auch als freistehendes Lithium wirklich dann metallisches Lithium an die Anode der Batteriezelle ein. Und deswegen sind anodenfreie und Lithium-Metall-Anoden letztendlich zwei Technologien für die Festkörperbatterie der Zukunft. Vielleicht auch, es gibt auch Flüssig-Elektrolytzellen jetzt schon, die solche Technologien verwenden. Also dementsprechend ist das letztendlich, kann man so sagen, das anodenfreie Design ist so ein bisschen die Konkurrenz von uns. Wir glauben aber auch, dass das Thema Prälizierung spannend sein kann, da wir eben darauf abzielen, auch sehr, sehr dünne Lithiumschichten herzustellen. Und beim ersten Aufladen, das kennt man vielleicht, da verliert die Zelle auch ein bisschen an ihrem Lithiuminventar. Das heißt, gerade bei LFP ist das ein größeres Problem. Auch hier sehen wir ein spannendes Potenzial, sowohl für den flüssig- oder den herkömmlichen Batteriezelltechnologiebereich als auch den zukünftigen Festkörperbatteriezellbereich. Ich glaube, das macht uns aber eben auch aus, dass wir diese ganz dünnen Schichten auch herstellen können mit unserem Verfahren und dementsprechend auch so eine Art Zwischentechnologie zwischen anodenfrei und dem Stand der Technik aktuell, wo man häufig gewalzte Lithiumfolien verwendet, anbieten können.
Wir wissen ja, dass es so drei unterschiedliche Routen derzeit gibt für die Entwicklung von Festkörperbatterien. Das sind einmal oxidische Elektrolyte, dann sulfidische Ansätze und auch die polymerbasierten Systeme. Haben die denn jetzt alle diese Lithium-Metall-Anode, sodass ihr zukünftig da gut aufgestellt wäret? Oder haben diese drei Routen nicht immer diese Lithium-Metall-Elektrode, sodass ihr vielleicht bei einigen Routen raus wäret mit eurem Ansatz?
Das ist genau die spannende Frage, aber man muss eigentlich einen Schritt zurückgehen und sagen, alle Festkörper-Elektrolyten aus unserer Sicht, die versuchen immer entweder Lithium-Metall-Anoden oder Silizium-Anoden zu ermöglichen. Und zwar eben solche Anoden zu befähigen, eine hohe Sicherheit, hohe Lebensdauer und gewiss hohe Ladeströme parallel hinzubekommen. Und das ist die Hauptherausforderung und dabei ist sozusagen das Festkörperelektrolyt der eigentliche Enabler, dass diese Anoden funktionieren, weil diese Anoden bringen die hohe Energiedichte. Das heißt, wir sind potenziell für alle Routen da interessant. Die Kompatibilität und die Funktionalität ist dabei unterschiedlich. Also man hat ja das Gefühl, dass polymerbasierte Festkörperbatterien auch schon teilweise ein Stück weiter sind in der Entwicklung. Und das liegt eben auch daran, dass polymerbasierte Elektrolyten sehr stabil gegenüber Lithium sind, während es bei den anderen noch Probleme gibt, gerade an den Grenzflächen. Und man muss aber dazu sagen, das wollen wir nicht zu unserem Problem machen, sondern wir möchten diesen Unternehmen dabei unterstützen, auf der Anodenseite eine Lösung bereitzustellen und ab der Zellseite kommen die dann dazu. Und ich glaube, das ist halt auch das Spannende bei uns, dass wir eigentlich als Entwicklungspartner nur für das Problem Anode zur Verfügung stellen wollen. Und ich glaube, das ist auch ein ganz guter Fit, weil diese Festkörperelektrolyt Hersteller haben genügend Probleme auch auf, ich sag mal, der Elektrolyt- und Kathodenseite. Und genau in diesen Punkt, das ist unsere These, da wollen wir reingehen. Und da haben wir auch schon erste Gespräche geführt und da werden wir in den nächsten 2 Jahren während des Projekts drauf aufsetzen.
Was sind denn da für Kunden im Gespräch? Sind das die QuantumScapes, die Solid Powers, die Amprius heißt sie? Sind das solche sozusagen zukünftigen Hersteller von Festkörperbatterien, die ihr dann beliefern wollt oder was ist der Gedanke?
Relevant ist eben halt für uns nur, ob die jeweiligen Kunden das halt einbauen möchten oder auch nicht. Wir sind in der Regel oder wir sind in der Lage, es anzupassen auf die jeweiligen Kundenwünsche, sind eben da dann auch als Dienstleister mit dabei, um das Produkt anzupassen auf die jeweiligen Wünsche. Aber es gibt natürlich auch noch die anderen Optionen, wie zum Beispiel auch Kooperation mit anderen Startups. Wir hatten jetzt gerade schon mal das Thema Lithium-Schwefel angepasst. Gibt es ja auch ein paar coole bei uns in der Region. Wenn ich jetzt mal so ein Alteva oder so in den Raum werfe, sind das natürlich auch spannende Unternehmen, die sich eben auch mit dem Thema Lithium-Metall auseinandersetzen müssen. Manche wollen natürlich auch sehr gerne eine Produktion komplett in Europa haben. Das heißt, auch da sind wir natürlich dann in der Lage, an vielen Punkten zu supporten. Ich finde Oxidisch sehr, sehr spannend. Wenn man jetzt in den Münchner Raum guckt, mögen die ja besonders gerne Sulfidisch. Dann die Kollegen aus Jülich sind auch sehr viel im Polymerbereich unterwegs. Und jetzt durch die FFB haben wir natürlich auch dann vom Lehrstuhl einen Kollaborationsbereich, wo auch vom Lehrstuhl aus die gesamte Assemblierung für Batterie aufgebaut wird. Das heißt, wir sind grundsätzlich wirklich offen und stehen bereit, das Produkt nach Kundenwunsch anzupassen. Wir sind ein Startup, derjenige, der was haben möchte, da werden wir uns hinentwickeln, sind auch bereit, das Ganze anzupassen, so wie man es eben haben möchte. Das heißt, ich würde es an der Stelle nicht einschränken, aber die Unternehmen, die du gerade genannt hast, sind alle interessant.
Jetzt kommt Werbung.
Du hast eine eigene PV-Anlage, aber deine Autarkierate liegt trotzdem nur bei 30%. Du nutzt schon dynamische Stromtarife, aber ein einschlägiger Einspareffekt, der lässt irgendwie auf sich warten. Dann mach jetzt deine Steckdose zur Spardose. Egal was deine Ausgangssituation ist, mit dem neuen Plug-and-Play Batteriespeicher von einfachspeichern.de mit 10 Kilowattstunden Kapazität, da machst du dich jetzt endlich maximal unabhängig vom Stromnetz.
Und das Ganze geht komplett ohne Elektriker und ganz ohne Aufwand. Einfach in eine handelsübliche Steckdose einstecken und schon speichert der Akku den überschüssigen Strom deiner PV-Dachanlage vom Tag für den Abend. Oder der Speicher lädt sich in Zeiten von negativen bzw. niedrigen Strompreisen auf und stellt dir den Strom bereit, wenn du ihn am dringendsten brauchst.
Und wenn sich der Speicher nach nur wenigen Jahren amortisiert hat, dann erzielt er praktisch Jahr für Jahr Gewinne. Ein typischer Mehrpersonenhaushalt mit einer 10 Kilowatt Peak PV-Dachanlage, Wärmepumpe und entsprechendem Verbrauch, der zeigt, der Speicher amortisiert sich nach nur rund 6,5 Jahren.
Im Menü gibt's 3 Modi, wie du effektiv sparen kannst. Szenario 1, der klassische PV-Überschuss. Da lädt die Batterie bei überschüssiger Solarproduktion und entlädt dann, wenn kein PV-Strom da ist. Szenario 2, das Auto-Trading. Da lädt das System automatisch bei niedrigen Strompreisen und entlädt bei hohen Preisen. Und Szenario 3 ist dann die manuelle Steuerung von Lade- und Entladeleistung.
Also zusammengefasst, mit dem neuen Batteriespeicher von einfachspeichern.de, da erlebst du, wie einfach Energieunabhängigkeit sein kann. Übrigens, der Speicher ist natürlich echte Ingenieurskunst aus Deutschland mit ästhetischem Design im Möbelstil. Also schaut euch das gerne mal an und erfahrt mehr auf www.einfachspeichern.de. Wenn jetzt ein Batteriehersteller Lithium-Metall herstellen möchte, wie geht das denn traditionell? Also da muss man ja offensichtlich irgendwie das Material walzen und du sagst, das ist ein bisschen aufwendig und auch tatsächlich nicht ganz unproblematisch.
Wenn man sich auf den Stand der Technik fokussiert, ist das Walzen halt dieser eine große Prozess. Das heißt, man hat einen Barren, der wird aufgeschmolzen, wird dann eine Länge ausgetragen oder extrudiert, dann wird er runtergewalzt auf die gewisse Dicke und am Ende hat man dann das Laminieren auf eine Substratfolie. Wenn man jetzt schaut, und ich glaube, der Zeitpunkt ist, glaube ich, auch sehr, sehr passend und den Vergleich macht ja zum Thema Essen. Ich glaube, im Batteriebereich hat man den auch sehr häufig mit den ein oder anderen Memes. Deshalb würde ich da vielleicht den Vergleich ziehen zum Keksteig Richtung Weihnachtszeit. Das heißt, wenn man jetzt Lithium hat, fällt sich das ähnlich wie Keksteig. Das heißt, man rollt den aus und eigentlich ist überhaupt kein Problem. Man kann den immer weiter ausrollen bis zu einer gewissen Dicke. Ab da ist es dann so, er fängt an zu kleben. Das heißt, er bleibt an der Rolle hängen und dann oder reißt direkt an vielen Stellen. Die Ecken werden unsauber und da muss man halt selber gegensteuern. Das heißt, man wirft zum Beispiel Mehl drauf. Das wäre jetzt in der Produktion sowas wie ein Trennmittel, der eben den Kontakt zwischen der Walze und dem Lithium reduziert. Oder aber man verwendet Backpapier, das heißt eine Decalfolie, die man eben mit auswalzt oder die man eben dann als Sandwich oben und unten auf die Folie packt, dass man dort eben weiter ausrollen kann. Das sind dann eben halt die Herausforderungen, die man sich stellen muss. Und wenn dann eben ja ein OEM-Zellhersteller mit Lithium arbeitet, kauft er meistens wahrscheinlich diese Folie ein. Die wenigsten stellen es in-house her, aber dann hat man eben diesen Schichtauftrag, um ja das Ganze möglichst dünn auf diese Dicke zu bringen, die man am Ende haben möchte.
Und du sagst auch, dass die Reaktivität von Lithium natürlich auch eine gewisse Rolle spielt. Ist das komplett mit Ausschluss von Luft oder wie prozessiert man so ein Lithiummetall? Ich stelle mir das sehr, sehr aufwendig vor.
Man hat die Option, dass man das Lithium behandelt, nachdem man es eben initial aufgeschmolzen hat, hat aber natürlich auch wieder zellchemischen Einfluss. Das heißt, wir zum Beispiel machen das nicht. Das heißt, wir haben jetzt erstmal keine Nachbehandlung dabei, aber man kann Lithium dann in einem Trockenraum handhaben oder was manche auch machen, ist eine argongefüllten Glovebox das Ganze auszuwalzen. Sind dann natürlich nochmal ja deutlich größere Anlagen und höhere Betriebskosten, aber eben Lithium reagiert mit gefühlt allem. Also es ist wirklich, ich glaube, mein Vater hat Sauzeug genannt, nachdem ich ihm versucht habe, das zu erklären. Das war so die Kurzfassung. Und ja, also sowohl mit Luft, mit Feuchtigkeit. Man kennt ja die Versuche aus dem Chemieunterricht vielleicht noch von früher, wo dann so ein Stück Natrium abgeschnitten wurde und das auf Wasser geworfen wurde, das dann im Prinzip da immer drumherum gekreist ist, weil eben Wasserstoff generiert wird. Und genau, so ist es eben bei fast allen Alkalimetallen, bei manchen mehr, bei manchen weniger heftig. Aber bei Lithium selber ist es eben genau auch so ein Thema. Es reagiert wirklich, wirklich stark und wirklich schnell.
Jetzt wissen wir ja auch, es gibt theoretisch schon Alternativen zu diesem traditionellen Herstellungsprozess. Jonas, jetzt habe ich gelesen von thermischen Evaporationsmethoden oder gasbasierte Abscheidungsverfahren. Das geht dann irgendwie mit Hochvakuumbedingungen. Was wird da genau gemacht und ist das tatsächlich eine Alternative oder ist das irgendwo in der Forschung so, dass es theoretisch geht, aber praktisch nie angewendet werden wird?
Also wird auch praktisch angewendet und das kommt quasi von der anderen Seite. Dieses Gewalzeverfahren hat so ein bisschen die Problematik, man kriegt super dünne Schichten nicht hin. Und bei diesen gasbasierten Evaporationsmethoden, da wird Lithium wirklich im Vakuum verdampft und dann auf eine kalte Folie kondensiert. Und so kann man wirklich sehr dünne Schichten von Lithium herstellen. Aber die Anlagentechnik ist unheimlich aufwendig. Und das Verfahren ist für ja hohe Prozessgeschwindigkeiten eigentlich sehr schwierig umzusetzen, weil man sich das ja vorstellen kann, irgendwie mit 50 Meter pro Minute zu erreichen mit so einem Verfahren wird sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, unser Verfahren wird sich so ein bisschen dazwischen einordnen, zwischen diesem gewalzten Verfahren, was zwar sehr gut skalierbar ist, aber die Probleme mit der Schichtdicke hat, und diesem ja, Evaporationsverfahren, wo man sehr genaue Schichtdicken, auch dünne Schichten herstellen kann, was aber schwierig skalierbar ist für hohe Prozessgeschwindigkeiten. Und wir glauben, dass wir eben mit unserem Verfahren genau da so einen Sweet Spot treffen dazwischen.
Ja, dann spann uns nicht weiter auf die Folter. Hier, Jonas, erklär doch mal, was macht ihr da genau? Ich glaube, es hat damit zu tun, dass Lithium tatsächlich bei 180 Grad bei Normaldruck schon schmilzt und ihr tatsächlich mit Flüssiglithium hantiert. Erzähl uns, wie das geht.
Also wir tragen eben flüssiges Lithium auf Kupferfolie und sind dadurch sehr flexibel, was die Schichtdicken angeht. Dadurch, dass es ein Rolle-zu-Rolle-Verfahren ist, können wir auch hohe Geschwindigkeiten erreichen. Und wie Gerrit eben schon erzählt hat, können wir damit auch sehr flexibel auf Kundenwünsche reagieren, was eben die Beschichtungsdicken angibt oder was auch die Dotierung der Schmelze angeht. Das heißt, wir haben an den ein oder anderen Stellen eben Einflussmöglichkeiten, das anzupassen. Und ich glaube, was eben auch ein Riesenvorteil ist, wir machen das alles in kontrollierter Umgebung unter Argon-Schutzgas. Und wir können dann, und das ist eben auch ein großes Thema, gerade für den Forschungs- und Entwicklungsbereich, mit unseren potenziellen Kunden zusammenarbeiten und denen genau mitgeben, was haben wir wo mit unserem Produkt gemacht, welche Atmosphären hat das wann gesehen, wie haben wir das transportiert und so weiter, sodass die dann auch genau wissen, was die Qualität dieser Anoden ausgemacht hat, was haben die vorher gesehen. Und das ist ein großes Problem, gerade wenn man Lithium aus China bestellt, man weiß nie so genau, wie das produziert wurde. Es sei denn, ist jetzt Großabnehmer, aber gerade im R&D-Bereich ist das ein Riesenproblem, was wir aus dem Alltag kennen. Man bestellt Chips oder Folie und die kommt dann an und man hat schon Oxidationsschichten an der Oberfläche. Man weiß nicht genau, wie das verpackt ist, muss das dann in der Glovebox aufmachen. Und ich glaube hier, und damit möchten wir ja auch starten, bieten wir halt die Möglichkeit für alle, die Batterieforschung für Festkörperbatterien machen, halt genau nachzuvollziehen, was mit diesen Anoden passiert ist.
Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen. Also ihr bringt flüssiges Lithium auf das Kupfer auf, bis es erkaltet? Oder wie stelle ich mir das vor?
Die Magie, wie man das macht, also welche Komponenten man dafür genau braucht, wie man diese Erstarrung hinbekommt, wie man den Auftrag hinbekommt, das ist natürlich unsere Kern-IP. Hier haben wir auch gerade einen Patentanmeldungsprozess am Laufen. Die Magie steckt nämlich genau in dem Handling und wie man das aufschmilzt, aufträgt und dann erstarren lässt. Und genau, das ist unser Kern-Know-how und letztendlich die Magie für unseren Prozess.
Dann lass uns gleich mal über diese Legierung sprechen. Wenn ich mir vorstelle, man kann flüssig Metall mixen, das ist natürlich ein total großer Vorteil, wenn man Silizium, Zinn oder Aluminium beispielsweise dort irgendwie beimischt. Aber meine erste Frage ist natürlich, ist das nicht wahnsinnig energieintensiv, wenn man sozusagen das gesamte Lithium dann auf 180 Grad erhitzen muss? Ist das nicht einfach ein Stromfresser?
Ist eine gute Frage, ist natürlich so, aber man muss natürlich bedenken, dass bei den anderen Konkurrenztechnologien das Lithium aufgeschmolzen oder verdampft werden muss. Das heißt, wir vergleichen uns natürlich zu den anderen Lithium-Metall-Technologien und hier sehen wir, dass unser Prozess deutlich weniger energieintensiv ist, weil wir diesen Schmelzschritt nur einmal haben und dann keine nachgelagerten Prozessschritte mehr. Bei Evaporation muss das Lithium ja sogar verdampft werden und beim Walzen muss das auch geschmolzen und extrudiert werden. Dementsprechend glauben wir, dass wir gegenüber diesen Prozessen, trotz der Energie, die wir brauchen, halt sehr, sehr konkurrenzfähig sind. Und klar, das müssen wir natürlich beweisen, gerade auch bei der Skalierung beweisen, aber wir denken, dass so wie wir das angehen, da ein großes Potenzial ist.
Ihr habt ja auch den riesigen Vorteil, dass ihr sozusagen Anlagenbauer und Batterieexperten gleichzeitig seid. Das ist natürlich eine richtig gute Kombination. Gerrit, jetzt erklär uns doch nochmal, was es mit diesen Legierungen auf sich hat. Also wenn ich jetzt eine maßgeschneiderte Elektrode von euch bestellen möchte mit einer ganz speziellen Chemie, dann geht ihr genauso vor. Ihr würdet die anderen Metalle da reinschmelzen oder wie funktioniert das?
Manchmal ist es gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Teufel steckt natürlich im Detail, aber ist quasi wie beim normalen Slurry. Kann man an vielen Punkten mit Materialien nochmal so dotieren. Wir haben halt das flüssige Lithium als Grundbasis und können dann eben noch weitere Additive hinzugeben, die wir dann eben ja in Legierung bringen. Genau, ist jetzt nicht die hohe Temperatur wie beim Stahl, wenn man so an so einen Hochofen denkt, wo dann die Funken sprühen und so weiter und so fort. Das heißt, auch da nochmal jetzt keine Angst, die Energiekosten werden uns jetzt nicht komplett in den Ruin treiben.
Wenn ich mir überlege, dass ihr verschiedenste Legierungen herstellen könnt, dann ist das natürlich aus Kundensicht toll, weil man halt tatsächlich ganz verschiedene Eigenschaften, Batterieeigenschaften bestellen kann damit. Deswegen sprechen wir jetzt mal über ja, Schnellladefähigkeit, Kapazität, Energiedichte und vor allem auch die Qualität der Elektroden, so wie ihr sie herstellt. Bezüglich der Zyklenfestigkeit, da schreibt ihr, jetzt zitiere ich euch mal, in unserem Ansatz nutzen wir gezielt die reaktiven Eigenschaften von Lithium, um eine bislang einzigartige Elektrodenstruktur zu erzeugen. Diese Struktur unterdrückt aktiv die Bildung von Dendriten und begünstigt ein homogenes Plating-Verhalten. Ja, daraus lese ich jetzt, dass ihr dieses Plating tatsächlich auch habt. Ich dachte immer, das wäre bei Festkörperbatterien vielleicht ein bisschen zu unterdrücken, aber ihr spielt quasi mit der Elektrodenoberflächenstruktur wahrscheinlich, oder?
Richtig. Da muss man vielleicht auch sagen, dass ja bei einer Lithium-Metall- Anode und damit den Festkörperbatterien, die Lithium-Metall-Anoden verwenden, spricht man von Plating und Stripping. Also beim Laden wird das Lithium homogen geplated und dann beim Entladen wieder gestrippt. Und dieser Prozess, der muss möglichst effizient, reversibel, ohne Dendritenwachstum ablaufen, damit da die Batteriezelle lange funktioniert. Und das ist genau die Schwierigkeit oder die Hauptherausforderung eigentlich in der Festkörperbatterie oder generell in der Entwicklung von Lithium-Metall-Batterien. Denn, wie du schon angesprochen hast, ist das größte Risiko, dass man irreversible Ablagerungen von Lithium hat. und das dann auch noch nadelförmig wächst, dann nennt man das einen sogenannten Dendriten. Und gerade bei Flüssig-Elektrolytbatterien hat man dann Angst, dass der durch den Separator wächst. Und eben so eine Lithium-Metall-Anode ist viel instabiler als eine Graphit-Anode. Und man kann sich das so vorstellen, sobald man da in der in dem Spannungsfeld irgendwo Inhomogenitäten hat, ist da sofort ein Risiko für diese Dendritenbildung. Und unser Prozess hat jetzt eben die Eigenschaft, dass wir eine Struktur oder eine sehr gute Verbindung zwischen dem Kupfer und dem Lithium herstellen. Und dadurch versprechen wir uns eben ein homogeneres Spannungs- oder ein homogeneres Stromdichte in der Elektrode bereitzustellen und glauben, dass wir dadurch eben auch ein paar Vorteile haben dann für die Anwender in der Batteriezelle.
Jetzt kennt ihr aber tatsächlich ja nicht den Anwendungsfall von sämtlichen Elektrolytmischungen von euren Kunden zum Beispiel. Insofern ist jetzt die Frage, wie habt ihr das denn festgestellt, diese Zyklenfestigkeit? Weil das ist ja sehr, sehr abhängig von dem Rest der Zelle, also vom Elektrolyten und von der Kathode, wie sich das letzten Endes altert, oder?
Du sprichst ja unsere Hauptherausforderung an, weil wie gut die Lithium-Metall-Anode letztendlich funktioniert, hängt vom Zellsystem ab. Und jeder Kunde hat ein unterschiedliches Zellsystem. Und wir als Anodenhersteller, wir werden nicht jedes Zellsystem testen können. Das heißt, eine Hauptaufgabe von unserer Kollegin Junia, die Materialwissenschaftlerin ist, wird es sein, genau das zu entwickeln, ein Referenztestsystem, um dann auch in größeren Batteriezellen verschiedene Metallanoden zu benchmarken. Aber eigentlich liegt diese Aufgabe gar nicht bei uns, sondern bei den Anwendern, für sich zu testen, ob in ihrem System die Anode besser funktioniert als andere Anoden. Und unsere Aufgabe jetzt in den ersten Zeit wird es natürlich sein, die davon zu überzeugen, unsere Anoden zu testen. Und wir glauben eben, dass es spannend ist, weil wir diese einzigartige Struktur abbilden können.
Gerrit, beschreib doch mal für unsere Podcast-Hörer, also alle die jetzt nicht zuschauen, wie sieht eure Beschichtungsanlage da in Aachen aus? Kannst du die mal so ganz grob skizzieren, bitte?
Also im Prinzip ist die Anlage aufgebaut wie ein herkömmlicher Coater. Das heißt, wir haben jetzt hier ja Standardmodule verwendet, um eben auch wirklich skalierfähig zu sein. Das heißt, wir haben jetzt das Rad an sich nicht neu erfunden, aber wir haben halt eben Lithium als reaktives Material dabei. Es reagiert gefühlt mit allen Komponenten und der Coater an sich hat jetzt eben hier die Aufgabe, damit mit diesem reaktiven Material umzugehen. Und anders als bei einem normalen Batterieproduktionsprozess müssen wir eben kein Lösemittel verdampfen, Lösemittel abführen, sondern was wir halt vor allem haben, ist, dass wir die Atmosphäre vor allem drin halten, damit wir keine Reaktion erzeugen. Und die Hauptaufgabe ist eben dann, das aufgeschmolzene Lithium dann kontrolliert abzukühlen. Das ist halt eben der Punkt. Das heißt, wir erwärmen es nicht, sondern wir kühlen es ab. Alle unsere Komponenten sind irgendwo an irgendeiner Stelle beheizt, damit wir es kontrollieren können. Und ja, wie schon gesagt, dieses Sauzeug müssen wir dann halt eben in der entsprechenden Dicke und in der entsprechenden Homogenität auftragen, um dann unsere besondere Struktur zu erzeugen.
Jonas, jetzt sagt ihr, ihr könnt diese Elektroden, wenn sie dann fertig sind, ihr könnt die dann auch nochmal veredeln. Per sogenannter Atomic Layer Deposition, ALD. Was ist das genau und vor allem, was stellt ihr euch so vor, wie ja, Kunden jetzt auf euch zugehen und dann sozusagen eine Veredelung wünschen? Worum geht's da?
Zuallererst noch können wir das nicht. Das ist was wir in der Zukunft können möchten. Und das spielt genau in dieses Thema der Grenzflächenforschung rein. Und Atomic Layer Deposition ist da ein spannender Ansatz, um sehr dünne Schichten, zum Beispiel Aluminiumoxid, auf die Oberfläche der Elektrode zu bringen. Und da gibt es in der Forschung auch das Feld, manche nennen das Artificial SEI, aber da eben solche stabilen Grenzschichten auf die Anode aufzubringen, um dann nochmal besser mit einem gewissen Elektrolyt zu funktionieren. Hier sind wir aber eben bei dem Problem, was wir eben diskutiert haben, noch gar nicht sicher, wie weit das unsere Aufgabe ist, weil das ja schon eher in das Richtung Know-how der Kunden geht. Das heißt, unsere Aufgabe wird vielleicht auch eher sein, den Transport und die Fertigbarkeit in der Trockenluftumgebung durch so eine Grenzschicht sicherzustellen, als jetzt irgendwie die Funktionalität zu optimieren. Und auch hier, da ist diese Atomic Layer Deposition, ist halt für die Forschung super spannend, um möglichst viele verschiedene Materialien auszuprobieren und zu schauen, wie beeinflussen die dann eine Zellqualität. Aber auch hier, glaube ich, wird sowas nur in Zusammenarbeit von Forschung und Entwicklungsprojekten mit spezifischen Kunden dann auch wirklich funktionieren und für uns Sinn machen.
Das ist wirklich super interessant zu hören. mündet eigentlich in dieser Frage, die ich jetzt als nächstes stelle. Seht ihr euch eigentlich langfristig als Elektrodenbauer oder nicht doch als Anlagenbauer? Weil vielleicht wäre es ja schlauer, sozusagen euren Kunden, den Batteriebauern, dann eben dieses Ding, also diese Anlage bereitzustellen und zu warten, oder?
Wir starten auf jeden Fall als Anodenproduzent. Und zwar für den Forschung- und Entwicklungsbereich, sowohl Institute oder Startups, die an neuen Technologien entwickeln, als auch große OEMs, die materialwissenschaftliche Abteilungen haben. Damit starten wir, das ist auch unsere Skalierung. Und dann, und das ist das Ziel von unserem Exist-Forschungstransferprojekt, dass wir am Ende des Projektes auch ein Design haben für eine skalierte Anlage, wo wir dann auch wirklich im anwendungsrelevanten Format, also aktuell sind wir bei sehr schmalen Beschichtungsbreiten, dann für Kunden in Musterphasen für spezifische Anwendungen, dann gehen wir eben auf Beschichtungsbreitung über 50 mm Breite hoch, dass wir dann auf der höheren Beschichtungsbreite auch produzieren können. Und deshalb auch im nächsten Schritt werden wir noch Anodenproduzent bleiben. Und die Frage ist natürlich dann, dass die Skalierung Richtung Gigafactory oder wirklich in die Serienproduktion in der Anwendung, ob wir dann der Technologielieferant sind, also unsere Technologie für den Zellhersteller lizenzieren, oder ob wir für den Anoden produzieren, das steht noch in den Sternen. Wir haben natürlich die Vision, beides zu sein, aber das wird sich jetzt zeigen, quasi wie schnell wir vorankommen und wie schnell wir auch die nächsten Skalierungsstufen schaffen.
Aber dann greifen wir doch mal kurz nach den Sternen. Man darf ja wohl noch träumen. Gerrit, was würdest du sagen, jetzt ihr als Scalium so in 5 bis 10 Jahren, was sind so eure kühnsten Träume? Gigafactory wurde gerade schon angesprochen. Tatsächlich sozusagen das zu skalieren so weit, dass man in Deutschland diese Elektroden richtig ausfährt?
Startups neigen gerne zum Übertreiben und viele versuchen Unmögliches zu versprechen, lassen hier und da ein paar Daten weg, um einfach nochmal ein bisschen attraktiver für den Markt darzustellen. Gerade, glaube ich, in der aktuellen Situation, wo einfach die Batteriebranche einen gewissen Dämpfer erlebt hat, wo jetzt gerade auch vor allem in Europa viele Projekte auch on hold sind oder gecancelt wurden, ist, glaube ich, jetzt erstmal aus, ja, der, wenn man es bisschen betrachtet, nicht die sinnvollste Variante, jetzt eben in diesen Markt einzusteigen, aber das sehen wir eben komplett anders, weil jetzt gerade hat man eben die Möglichkeit, mit der Festkörperbatterie, glaube ich, den nächsten Schritt zu machen. Ich glaube, vor ein paar Jahren hat man immer Festkörperbatterien gesagt, die kommen jetzt. Aber ich glaube, aktuell sind wir wirklich an der Schwelle, wo es wirklich losgehen kann. Man sieht ja die ersten Fahrzeuge auch in den USA mit 1200 Kilometer oder 1300 Kilometer, kam jetzt vor kurzem noch eine neue Ankündigung raus. Das heißt, die Lösung ist da, es wird wirklich attraktiv für den Markt und wir sind an der Stelle, wo wir eben auch jetzt in Fahrzeugen eben diesen nächsten Schritt sehen. Das heißt, wenn wir jetzt gucken, wo sehen wir uns eben in 5 bis 10 Jahren, ist, glaube ich, klar, dass wir eben hier die Technologieführerschaft haben wollen. Wir wollen eben eine Großserienanlage haben mit ungefähr 50 Meter pro Minute, ja, mit dem Grundstein da zu sein, den Break-Even zu schaffen natürlich. Das heißt, wir wollen wirklich ein Unternehmen aufbauen. Wir wollen aus dem Standort Deutschland aus agieren und eben unsere Technologie da in den Markt führen und wirklich bekannt sein dafür, dass wir die Enabler sind für eine Vielzahl von sehr, sehr spannenden Technologien. Ich wurde immer kritisiert für eine Aussage. Ich glaube, damals in meinem Dispositionsgespräch bei Professor Kampke hatte ich auch einfach Martin Winter einmal zitiert, der meinte von wegen, den Nobelpreis würde man bekommen für die Industrialisierung der Lithium-Metall-Batterie. Wir würden zumindest mal eine Komponente liefern. Ich glaube, dabei belasse ich es dann an dieser Stelle, wenn wir jetzt richtig groß denken wollen.
Ja, super cool. Wir drücken euch natürlich die Daumen. Jonas, letzte Frage. Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber so wie ich euch einschätze, habt ihr dieses Flüssig-Lithium-Metall-Verfahren da jetzt entwickelt? Gibt es denn vielleicht fernab der Batteriewelt eigentlich noch Anwendungsfälle, wo ähnliche, ich sag mal, Verfahren benötigt werden? Vielleicht habt ihr euch da auch schon mal Gedanken drüber gemacht, dass es irgendwo tatsächlich noch ganz andere Anwendungsfälle gibt für genau eure Maschine?
Also wie Gerrit ja schon erzählt hat, ist das ja wirklich ein sehr reaktives Material. Und deswegen gibt es eigentlich aus unserer Sicht, kennen wir jetzt kaum Anwendungsfälle, wo wirklich reines Lithium verwendet wird. Wenn euch oder den Hörern natürlich was einfällt, dann freuen wir uns da über jedes Feedback. Aktuell fokussieren wir uns voll auf die Batteriezelle und ich glaube, da haben wir schon ein breit genuges Spektrum an verschiedenen Technologien allein in dem Bereich. Wir hatten eben auch schon Lithium-Schwefel angesprochen, was ja nochmal eine andere Technologie ist, die ab und an im Podcast dran war, für die wir interessant sind. Das heißt, unser Fokus ist Batterien, aber wenn dem einen oder anderen da noch die zündende Idee kommt, freuen wir uns natürlich.
Super, dann vielen, vielen Dank für eure Zeit, Jonas und Gerrit. Das war das Startup Scallium. Liebes Publikum, wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann schreibt sie gerne mal in die Kommentare. Was haltet ihr von dieser Methode, flüssiges Lithium aufzutragen? Klingt ganz interessant. Vielleicht habt ihr da noch eine Meinung. Macht's gut, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.
Vielen Dank.
Vielen Dank, ciao zusammen.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.